Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 1. Einleitung und kurze Geschichte der Magie.
In den Lehrbüchern der Geschichte der Chemie liest man häufig ungefähr Folgendes: Wohl selten hat ein menschlicher Wissenszweig solche Wandlungen erfahren wie die Chemie. Bald wurde sie als eine Art heiliger Kunst verehrt und selbst von Priestern ausgeübt und ihre Bedeutung sozusagen bis in den Himmel erhoben. Bald aber wurde sie wieder verachtet und verspottet, ja eine Anzahl Fürsten setzte strenge Strafen auf ihre Ausübung. Erst nach Jahrtausenden völliger Verwirrung und oft wüstesten Aberglaubens gelang es, einen Angriffspunkt zu ihrem wissenschaftlichen Betriebe zu gewinnen und sie allmählich zu einer Wissenschaft zu gestalten, die heute bereits eine achtunggebietende Stellung einnimmt und für die Zukunft eine noch viel glänzendere Entwicklung verspricht. Ich kenne aber eine Kunst und ein Wissensgebiet, das im Laufe der Zeit noch viel größere Wandlungen durchgemacht hat, bei welchem jedoch ein wissenschaftlicher Angriffspunkt im strengen Sinne, auch jetzt im 20. Jahrhundert, noch nicht gewonnen wurde, obwohl mir seine Zukunft noch aussichtsreicher erscheint als diejenige der Chemie. Es ist die Magie. Unter Magie versteht man seit alters her die Kunst, außerordentliche und wunderbare Wirkungen hervorzubringen, welche mit den bekannten Naturkräften oder vermittels der im Menschen wohnenden, bekannten Fähigkeiten nicht zu erreichen sind. Um magische Phänomene zu erzielen, suchte man sich daher meist mit Geistern in Verbindung zu setzen, guten oder bösen, daher eine weiße und eine schwarze Magie unterschieden wurde. Der Name ist von den persischen Priestern, den Magiern, hergenommen. Die indischen und mohammedanischen Zauberkünstler bezeichnet man häufig mit dem arabischen Worte Fakir. In ungefähr gleichem Sinne gebraucht man auch die deutschen Wörter Zauberer, Hexenmeister und Hexe. In der Geschichte aller Völker und aller Zeiten spielt die Magie eine wichtige Rolle. Die gegenwärtigen Namen Hypnotismus, Somnambulismus, animalischer Magnetismus, Mystizismus, Okkultismus sind nur neue Bezeichnungen für uralte Tatsachen. So gilt als Begründer der Lehre vom animalischen Magnetismus Mesmerismus Mesmer 1734 bis 1815. Tatsächlich sagt aber bereits Plinius, es gibt Menschen, deren Körper medizinische Kräfte besitzen, und empfiehlt das magnetische Anhauchen der Stirn als ein bewährtes Heilmittel. Ebenso wurde das Berühren, das Bestreichen mit den Händen, das Auflegen der Hände schon im Altertum häufig angewendet, um Lebensenergie auf einen Kranken übertragen. Die Entdeckung des Hypnotismus schreibt man dem englischen Arzt Dr. James Bright zu, der seine Arbeiten auf diesem Gebiete im Jahre 1841 begann. Doch wurden planlose hypnotische Experimente bereits im Altertum ausgeführt. Bekannt ist in dieser Beziehung namentlich der sogenannte Tempelschlaf. Das Tischrücken ist in seinen verschiedenen Formen uralt. In China zum Beispiel wurden die Tische für magische Zwecke schon seit den frühesten Zeiten verwendet. Man brachte dort selbst bereits eine Feder oder einen Stift zum Schreiben an einem der Füße an, vergleichbar mit den Planschetten der heutigen Spiritisten. Der Sophist Philostratus Ende des 2. Jahrhunderts berichtet, dass Apollonius von Tyana, welcher im 1. Jahrhundert nach Christus lebte, bei den Indien sogenannte sprechende Tische gesehen habe und dass die Kunst ihrer Benutzung schon seit Jahrhunderten bestehe. Tertullian sprach vor dem römischen Senate von der Existenz der Weissagung durch Tische wie von einer allbekannten Tatsache. Später geriet das Tischrücken in Europa in Vergessenheit, da es der Kirche wegen seines Missbrauches für abergläubische Zwecke energisch verfolgt wurde, während es sich zum Beispiel in Indien und Tibet bis zur Gegenwart ununterbrochen erhielt. Die Heiligen und Büßer der verschiedensten Religionen hatten mystische Visionen, glaubten Geister zu sehen und mit Geistern und den Seelen der Verstorbenen verkehren zu können. Die Literatur darüber ist eine unermesslich große, so dass ich kein Ende fände, wenn ich auch nur im Allgemeinen darauf eingehen wollte. Unter den Geistersehern der neueren Zeit ragt Swedenborg hervor, geboren 1688 in Stockholm, gestorben 1772 in London. Eine besonders bekannt gewordene Vorläuferin der modernen spiritistischen Medien ist Friederike Haufe, geboren Wanner 1801 bis 1829, bei welcher bereits alle die Phänomene konstatiert wurden, welche für die späteren großen spiritistischen Medien charakteristisch waren, wie Bewegung von Gegenständen ohne sichtbare Ursache, Töne unbekannten Ursprungs, Auftreten von Phantomen. Der Weinsberger Arzt Justinus Kerner, der die an ihr auftretenden magischen Phänomene während zweier Jahre beobachten konnte, schrieb über sie das Buch Die Seherin von Prevorst. Trotzdem erlangte in der Neuzeit unter den westlichen Kulturvölkern die Magie erst wieder im Jahre 1848 durch die eigenartigen Phänomene, die im Hause der Familie Fox in Hüdesville bei New York auftraten, unter dem Namen Spiritismus, eine größere Bedeutung. In Gegenwart der jugendlichen Cathy Fox ertönten an den Wänden, in den Tischen und so weiter Klopflaute, für welche trotz aller Bemühungen, zunächst von Seiten der Hausbewohner, keine natürliche Ursache aufzufinden war. Allmählich gelang jedoch eine intellektuelle Verständigung mit dem rätselhaften Klopfgeister, indem man die Zahl der Klopflaute mit den Buchstaben des Alphabets in Verbindung brachte. Derselbe behauptete, der Geist eines im Hause ermordeten und im Keller begrabenen Hausierers zu sein. Auch seinen Namen, Charles Reihe, gab er an und bezeichnete genau die Stelle, an welcher man tatsächlich in 6 bis 7 Fuß tiefe Teile eines menschlichen Skelettes fand. Es ließ sich ferner nachweisen, dass früher ein solcher Hausierer dieses Haus besuchte und seit dieser Zeit spurlos verschwunden war. Der Fall Fox erregte ungeheures Aufsehen und es wurden daraufhin zahlreiche Versuche zunächst mit Cathy Fox und ihrer Schwester Lea angestellt. Die dritte Schwester Margarete wurde Katholikin und nahm an den spiritistischen Zirkel nicht teil, um zu einer Verständigung mit den Geistern der Verstorbenen zu gelangen. Dem Klopfen folgten das Geisterschreiben und Sprechen und schließlich die Geistererscheinungen. Materialisationen. Wenige Jahre reichten aus, um die spiritistischen Experimente nicht bloß in Amerika, sondern auch in Europa bekannt und beliebt zu machen. Freilich folgte natürlich bald wieder ein teilweiser Rückschlag. Die Spiritisten glauben, dass man sich unter Mitwirkung der psychophysischen Kräfte besonders veranlagter Persönlichkeiten, der Medien, mit den Geistern der Verstorbenen in Verbindung setzen und durch dieselben Näheres über das Jenseits und namentlich das Schicksal des Menschen nach dem Tode erfahren könne. Sie glauben ferner, dass die in ihren Sitzungen auftretenden Phantome die materialisierten Gestalten wirklicher Bewohner des Jenseits seien und dass dieselben in dieser Form abnorme physikalische und chemische Wirkungen hervorbringen können. Der Spiritismus hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einem regelrechten Religionssystem ausgebildet, das seine Lehren hauptsächlich auf den Verkehr mit den Verstorbenen gründet. Er besitzt auf der ganzen Erde, namentlich in Amerika, England, Frankreich und Italien Anhänger. Aber immerhin zeigen sich bei näherer Betrachtung innerhalb desselben bedeutende Differenzen. Es gibt eine große Anzahl ganz naiver Anhänger, sogenannte Nullfehnbarung-Spiritisten, welche alle magischen Phänomene blindgläubig auf Rechnung von Geistern setzen und deren Führer Hippolyt Rifail 1803 bis 1869, unter dem Pseudonym Alan Kardec verschiedene, völlig kritiklose und abergläubische Werke schrieb, die auch jetzt noch immer wieder neu aufgelegt werden. Zur Verbreitung dieser zudem stark frömmenden Richtung trugen namentlich auch die Schriften des amerikanischen Sehers J. Davis bei, der übrigens schon im Jahre 1842 mit einem angeblich von Geistern inspirierten Buch auftrat. Selbstverständlich konnten naturwissenschaftlich denkende Spiritisten einer solchen Richtung nicht angehören. Nach ihrer Ansicht sind die Phänomene teils übernatürlicher Art, teils rein natürlich zu erklären. Das heißt, sie vollziehen sich entweder unter Mitwirkung der Verstorbenen oder sonstiger Geisterspiritismus, oder sie sind auf Rechnung noch unbekannter Seelenkräfte des lebenden Menschen speziell der Medien zu setzen, Psychodynamismus, Animismus und Mediumismus. Schon früher glaubte Freiherr von Reichenbach 1788 bis 1869 nachgewiesen zu haben, dass aus dem menschlichen Körper Ausstrahlungen stattfinden können und meinte, damit eine neue Naturkraft entdeckt zu haben, die er mit dem Namen Null Day belegte. Eine weitere Zersplitterung droht gegenwärtig dem Spiritismus durch den Nullkultismus, namentlich durch die theosophische Richtung desselben, welche den Verkehr mit den Verstorbenen vielfach direkt verwirft, weil er für die Medien gesundheitsschädlich sei und für letztere die Gefahr bestehe, in die Gewalt von minderwertigen Intelligenzen des Jenseits, von Teufeln, ferner von sogenannten Spottgeistern, angeblich Verstorbene, welche in diesseits ein liederliches Leben führten, und Natur- oder Elementargeistern, unsichtbare Lebewesen, die einer niedrigeren Stufe als das Menschengeschlecht angehören sollen, zu geraten. Besessenheit. Die Theosophen und die Okkultisten überhaupt meinen ferner, dass die gegenwärtige Wissenschaft nicht genügend tief in die Kenntnis der Naturgesetze eingedrungen sei und nur das Materielle an der Natur kennengelernt habe, dagegen völlig unwissend der geistigen Bedeutung und den geistigen Gesetzen gegenüberstehe. Die neuere Theosophie knüpft an die uralten indischen Geheimlehren an und verteidigt namentlich die Lehre von der Wiederverkörperung Reinkarnation. Diese indische Lehre führte übrigens bereits Alan Kardec in den Spiritismus ein, der darum auch als der Begründer des sogenannten Reinkarnationsspiritismus gilt. Die Theosophische Gesellschaft wurde im Jahre 1875 in New York im Verein mit dem amerikanischen Oberst Olcott von Madame Blavatsky 1832 bis 1891, einer Russin, gegründet. Madame Blavatsky führte ein sehr bewegtes Leben und zeichnete sich durch ungewöhnliche Selbstständigkeit und Unternehmungslust aus. Sie hatte auch als spiritistisches Medium vorher eine bedeutende Rolle gespielt. Die Theosophische Gesellschaft hat sich drei Hauptaufgaben gestellt: erster die Gründung eines über die ganze Welt verbreiteten Bundes ohne Unterschied des Glaubens, der Rasse und der Abstammung, dessen Mitglieder sich zum Streben nach fortwährender moralischer Vervollkommnung und zu kräftiger geistiger Förderung und wenn möglich auch materieller Unterstützung des Nächsten verpflichten; zweiter die Verbreitung orientalischer Sprachen, Wissenschaften und Kenntnisse; dritter die Erforschung der tieferen, geistigen Gesetze der Natur und der verborgenen psychischen Kräfte des Menschen. Zahlreiche Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft neigen stark dem Buddhismus zu. Olcott selbst trat später öffentlich zu demselben über und verfasste sogar einen buddhistischen Katechismus. Nachfolgerin der Madame Blavatsky ist die von ihr zur Theosophie bekehrte Annie Besant, geboren 1847 zu London, welche ebenfalls ein sehr bewegtes Leben hinter sich hat und früher sozialistische und atheistisch-materialistische Schriftstellerin und Rednerin gewesen war. Sie befindet sich für gewöhnlich in Indien und trat dort selbst zum Brahmanismus über. Nicht bloß in den höchsten aristokratischen Kreisen Englands und Russlands fand der Spiritismus bzw. Okkultismus Anerkennung, sondern auch bei zahlreichen wissenschaftlichen Autoritäten. Ich erinnere nur an den englischen Chemiker Crookes, der die beiden berühmten Medien D.D. Holmes sowie Miss Florence Cook nach streng wissenschaftlichen Methoden eingehend studierte, an den russischen Chemiker Butlerow, an den Zoologen Wallace, den Astronomen Schiaparelli, an Lombroso, den englischen Physiker Lodge und den amerikanischen Psychologen W. James. Der Pariser Astronom Flammarion hat bereits eine Anzahl Schriften über den Okkultismus verfasst. Bekannte Verteidiger und Anhänger des Spiritismus waren ferner der russische Staatsrat Aksakow und der österreichische Baron von Hellenbach. Obwohl der Spiritismus und Okkultismus, einschließlich der neueren Theosophie, von großer Bedeutung und Verbreitung im Ausland sind, wird doch die Zahl ihrer öffentlichen Bekenner in einem vom Verlag der Zeitschrift für Spiritismus, Leipzig, Oswald Mutze versandten Flugblatt auf 60 Millionen angegeben, die Zahl der einschlägigen Werke auf mehr als 30.000 taxiert. Haben dieselben bei uns in Deutschland nur verhältnismäßig wenig Verteidiger und Anhänger. Großes Aufsehen erregte seinerzeit die Bekehrung des Astrophysikers Zöllner, der Gelegenheit gehabt hatte, spiritistischen Sitzungen des amerikanischen Mediums Lade beizuwohnen und alsdann die Möglichkeit des Hereingreifens einer Geisterwelt mit seiner Theorie einer vierten Dimension des Raumes zu erklären versuchte. Ein eifriger Verteidiger des Spiritismus war Duprill. Erst in neuerer Zeit macht sich in Deutschland eine stärkere theosophische Bewegung bemerkbar. Einer ihrer Hauptvertreter ist Dr. Rudolf Steiner. Sein Bestreben geht dahin, mit der morgenländischen Weisheit der bisherigen Theosophie die christlichen Lehren und die Mystik des Abendlandes zu verbinden und dem ganzen theosophischen Lehrgebäude eine festere und bestimmtere Form zu geben. Infolgedessen ist gegenwärtig in München die Errichtung einer Hochschule für Geisteswissenschaften im Gange. Im Gegensatz zu dem gewöhnlichen wissenschaftlichen Verfahren, welches sich vornehmlich auf das Zeugnis der äußeren Sinne stützt, handelt es sich nach ihm bei der Theosophie um übersinnliche Erfahrungen. Der Mensch soll innere Sinnesorgane, Geistesaugen und Ohren, wie Goethe sie nennt, entwickeln können, mit deren die seelische und geistige Welt ebenso wahrgenommen wird wie die körperliche Welt mit den äußeren Sinnen. Demnach würde der Theosoph sich zum Nicht-Theosophen bezüglich des geistigen Schauens ähnlich verhalten wie der Sehende zum Blinden. Es ist nach ihm Aufgabe des Zukunftsmenschen, immer mehr solche innere Sinne, die in der Gegenwart einzelne Menschen bereits besitzen, weiterzuentwickeln. Meine Ansichten über diese geistigen Sinnesorgane finden sich namentlich in Kapitel 4 Seite 43 und folgende und V Seite 143 Anmerkung 1 auseinandergesetzt. Auch bei den Theosophen ist wieder eine Spaltung eingetreten, indem sich Steiner mit seinem Anhange im Jahre 1912 von der indischen Muttergesellschaft förmlich lossagte und unter dem Namen Anthroposophische Gesellschaft eine eigene Gemeinschaft gründete. Andererseits sind ihnen sehr gewandte, erfahrene und schlagfertige Gegner entstanden, wie zum Beispiel Hans Freimark, der in verschiedenen Schriften und Abhandlungen energisch gegen sie auftritt. Im Übrigen werden und wurden die auf magische Phänomene gegründeten Lehren des Spiritismus, der Theosophie und des gesamten Okkultismus und überhaupt die Tatsächlichkeit magischer Phänomene von hervorragenden Autoritäten meist rundweg abgelehnt. So schreibt zum Beispiel der bekannte Philosoph Wundt, der ebenfalls Gelegenheit gehabt hatte, aber nur in einer einzigen Sitzung, Slade zu beobachten, ganz im Gegensatz zu Zöllner: Ich kann nicht finden, dass irgendeines der Experimente, die ich bei Herrn Slade gesehen habe, über die Leistungsfähigkeit eines guten Taschenspielers hinausgegangen wäre. Interessant ist nun hierbei, dass eine auf dem Gebiete der Taschenspielerkunst erfahrene Persönlichkeit, nämlich der Hofprestidigitateur Sieg Bellachini in Berlin, über Slade folgendes Zeugnis ablegte. Hiernach erkläre ich, dass es sehr vermessen ist, über die objektive Leistung des amerikanischen Mediums Mr. Henry Slade nach einer gehaltenen Sitzung ein endgültiges Urteil bei der möglichst genauesten Beobachtung abgeben zu wollen, nachdem ich auf Wunsch mehrerer hochgeachteter Herren von Rang und Stellung sowie im eigenen Interesse die physikalische Mediumschaft des Herrn Slade in einer Reihe von Sitzungen bei hellem Tage wie abends in dessen Schlafzimmer geprüft habe, muss ich der Wahrheit gemäß mitbescheinigen, dass ich die phänomenalen Leistungen des Herrn Slade mit allerschärfster Beobachtung und Untersuchung seiner Umgebung sowie den Tisch geprüft habe und ich nicht im geringsten gefunden habe, dass irgendwelche auf prestidigitativen oder physikalischen Apparaten beruhende Manipulation hierbei im Spiele war, und zwar ist eine Erklärung über die unter den obwaltenden Umständen stattgefundenen Experimente zu geben absolut in Bezug auf Prestidigitation unmöglich. Es muss vielmehr solchen Männern der Wissenschaft, wie es von Crookes und Wallace in London, Perty in Bern, Butlerow in Petersburg geschehen ist, so hier überlassen bleiben, die Erklärung von dieser phänomenalen Kraft zu suchen und die Objektivität Slades festzustellen. Ich erkläre ferner, dass die der Öffentlichkeit von Laien übergebenen Aufklärungen über das, wie, überall und nach meiner Ansicht und Erfahrung falsch und parteiisch sind. Diese meine Erklärung ist vor Notar und Zeugen unterschrieben und vollzogen. Berlin, den 6. Dezember 1877. Samuel Bellachini. Ein ganz radikaler Gegner des Spiritismus ist Ernst Haeckel. In seinen Welträtseln schreibt er unter anderem: Es ist eine ebenso befremdende wie betrübende Tatsache, dass noch heute Millionen Kulturmenschen von diesem finstern Aberglauben völlig beherrscht sind. Man beruft sich in den Kreisen der Spiritisten oft darauf, dass selbst angesehene Naturforscher diesem Aberglauben huldigen. In Deutschland werden dafür als Beispiel unter anderem Zöllner und Fechner in Leipzig angeführt, in England Wallace und Crookes in London. Die bedauerliche Tatsache, dass selbst so hervorragende Physiker und Biologen sich dadurch haben irreführen lassen, erklärt sich aus ihrem Übermaß an Fantasie und Kritikmangel, teils aus dem mächtigen Einfluss starrer Dogmen, welche religiöse Verziehung dem kindlichen Gehirn in frühester Jugend schon einprägt. Übrigens ist gerade bei den berühmten spiritistischen Vorstellungen in Leipzig, in welchen die Physiker Zöllner, Fechner und Wilhelm Weber durch den schlauen Taschenspieler Slade irregeführt wurden, der Schwindel des Letzteren nachträglich klar zutage gekommen. Slade selbst wurde als gemeiner Betrüger entlarvt und bestraft. Bereits im Jahre 1869 antwortete der bekannte englische Zoologe Huxley auf eine Einladung der weiter unten zu erwähnenden Dialektischen Gesellschaft, an einer Prüfung der spiritistischen Phänomene teilzunehmen, unter anderem folgendermaßen: Der einzige Fall von spiritualistischem, den ich für mich selbst zu untersuchen Gelegenheit hatte, war ein so grober Betrug, als ein solcher jemals unter meine Beobachtung kam. Aber selbst wenn ich annehme, dass die Erscheinungen echt sind, so interessieren sie mich dennoch nicht. Wenn mich jemand mit dem Vermögen begaben wollte, das Geschwätz alter Weiber und Pfarrer in der nächsten Kathedralstadt belauschen zu können, so würde ich dieses Privilegium ablehnen, indem ich Besseres zu tun habe. Der amerikanische Psychologe Münsterberg teilt mit, wie er zu Beginn des Jahres 1910 das italienische Medium Eusapia Palladino entlarvte und verwirft ebenfalls alle spiritistischen Phänomene als Betrug und Täuschung. Stark skeptisch steht dem Spiritismus Max Desoyer gegenüber. Er erklärt ihn größtenteils als Schwindel und Betrug, selbst bei Privatmedien, die nicht auf Geld angewiesen sind. Immerhin verpflichtet nach seiner Ansicht schon die große Ausbreitung des Spiritismus, denselben näher zu prüfen, und es ist nach ihm zu bedauern, dass in Deutschland in dieser Hinsicht so wenig geschieht. Aber es sei verzeihlich, denn es gebe zahllose wissenschaftliche Aufgaben von derselben Wichtigkeit und von größerer Reinlichkeit. Dr. Freiherr von Schrenck-Notzing, der sich seit vielen Jahren mit Untersuchungen auf diesem Gebiete beschäftigt, ist der Ansicht, dass ein großer Teil der Phänomene bereits mit unseren bisherigen wissenschaftlichen Kenntnissen befriedigend zu erklären sei. Für kompliziertere Fälle lässt er die Entscheidung offen und verlangt weitere Prüfung derselben durch das Experiment, empfiehlt aber dabei strenge Kontrolle der häufig betrügenden Medien und schonungslose Bekämpfung des auf diesem Gebiete herrschenden Aberglaubens und üppig wuchernden Dilettantismus. Andere Gelehrte geben ebenfalls die Realität magischer Phänomene ohne weiteres zu, suchen dieselben aber ausschließlich aufgrund unserer bisherigen Kenntnisse zu erklären. W. Nullstfalt hatte zwar niemals Gelegenheit, einer spiritistischen Sitzung beizuwohnen, schreibt aber gelegentlich der Besprechung einer okkultistischen Schrift Flammarions sehr treffend in seinen Annalen der Naturphilosophie. Der Berichterstatter seinerseits hat schon an anderer Stelle gelegentlich darauf hingewiesen, dass eine im Rahmen der gegenwärtigen Wissenschaft bleibende Erklärung für viele und gerade die bestätigten Formen solcher Vorgänge nicht ausgeschlossen ist. Nimmt man nämlich an, dass die Menschen oder gewisse Menschen, die medienfähig sind, einen Teil der Energie, die sie in Gestalt von chemischer Energie in ihrem Körper besitzen und in bekannter Weise durch die Muskeln in mechanische Energie transformieren können, auch derart zu transformieren, dass sie den Körper verlässt und sich an anderen, willkürlich gewählten Stellen betätigt, so hat man eine theoretische Prothese für die Erklärung der meisten derartigen Phänomene. Bei einer anderen Gelegenheit äußert er sich, in solchem Sinne lässt sich sagen, dass die mediumistischen Erscheinungen folgendermaßen zusammenfassbar sind: Gewisse Menschen vermögen ihren physiologischen Energievorrat, der bekanntlich fast ausschließlich als chemische Energie vorhanden ist, in andere Formen zu verwandeln, die sie durch den Raum versenden und an vorgeschriebenen Stellen in eine der bekannten Energien zurücktransformieren können. Flournoy neu in Genf gelangte aufgrund seiner mehrjährigen Beobachtungen eines Mediums, das er mit dem Pseudonym Helene Smith nennt, zur Überzeugung, dass es zwar abnorme psychische Fähigkeiten gebe, dieselben aber ausschließlich auf Rechnung des sogenannten Unterbewusstseins zu setzen seien und für den Spiritismus nicht das Geringste dabei spreche. In seiner neuesten ziemlich umfangreichen Schrift 551 Oktavseiten, Esprits et Mediums, verwirft er abermals den Spiritismus, erkennt jedoch die Realität der spiritistischen und mediumistischen Phänomene an und hält der modernen Wissenschaft ihr Unrecht vor, dass sie unter dem Vorwande, alles sei doch nur Illusion und Schwindel, eine Erforschung der sogenannten metaphysischen oder supranormalen Phänomene so lange versäumt und dieses Studium den Spiritisten, Theosophen, Magiern und Okkultisten aller Art überlassen habe. Wieder andere bekennen sich ganz außerstande, eine wissenschaftliche Erklärung zu geben. Der berühmte Pariser Physiologe und Psychologe Richet, in Frankreich die führende Persönlichkeit auf diesem Gebiete, tritt aufgrund von Versuchen über Gedankenübertragung sowie von Beobachtungen ausgezeichneter spiritistischer Medien entschieden für die Tatsächlichkeit und Natürlichkeit magischer Phänomene ein, drückt sich aber sehr reserviert aus und verlangt die Feststellung weiterer Tatsachen, bevor man daraus eine Wissenschaft begründen könnte. Über das spiritistische Medium Eusapia Palladino sagt er unter anderem: Die Tatsachen sind wahr, die Eusapia hat dafür viele absolut authentische, über jeden Zweifel erhabene Beispiele geliefert und es gibt noch 100 andere. Was die Theorie anlangt, so muss man den Mut haben, anzuerkennen, dass wir nichts davon verstehen. Vorläufig stellen wir die Dinge fest, das Verständnis wird später kommen. Der italienische Psychiater Professor Mauselli, der besonders die Eusapia Palladino geprüft hat, sagt, ich bin auf dem Standpunkt, dass ich das wirkliche Vorhandensein und die Authentizität der meisten Phänomene nicht mehr leugnen kann, während ich sie früher für einfache Wirkungen der Einbildungskraft hielt. Ich meine damit die fühlbaren Materialisationen und die Erscheinungen. Aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich eine Hypothese oder Theorie daraus genommen habe, welche mich vollständig beruhigte. Ich habe alles wiederholt geprüft und ein Phänomen nach dem anderen wiederholt studiert, doch alles scheint mir unfähig, die eusapianische Phänomenologie zu erklären. Nicht bloß einzelne Persönlichkeiten beschäftigten sich mit der Untersuchung des Spiritismus, sondern auch ganze Gesellschaften von Gelehrten und sonstigen hervorragenden Männern bildeten sich wiederholt, um einerseits die Realität der spiritistischen Phänomene festzustellen, andererseits das Wesen derselben zu studieren. Schon im Jahre 1851 entstand eine solche in New York unter der Führung des hoch angesehenen Richters Edmonds, deren Mitglieder, obwohl anfangs größtenteils aus Skeptikern oder Feinden des Spiritismus bestehend, trotzdem nachträglich die Überzeugung aussprachen, dass dem Spiritismus zwar unerklärliche, aber unanfechtbare Tatsachen zugrunde liegen. Gegen Ende der 60er Jahre gründete Lobock zur philosophischen Untersuchung wichtiger wissenschaftlicher Fragen der verschiedensten Art die dialektische Gesellschaft Dialectical Society in London, welche fast ganz aus fortgeschrittenen Liberalen oder Freidenkern bestand. Dieselbe setzte zur Prüfung des Spiritismus ein Komitee ein, welches nach 2 Jahren ebenfalls die volle Tatsächlichkeit der spiritistischen Phänomene anerkannte, ohne für ihre Ursachen eine genügende Erklärung zu finden. Von besonderer Wichtigkeit für die Geschichte der Magie ist die Gründung der Gesellschaft für psychische Forschung, Society for Psychical Research in London im Jahre 1882, welche auch jetzt noch besteht und der eine große Anzahl ausgezeichneter Männer als Mitglieder angehört. Bereits im Jahre 1900 waren es 1500. Sie setzte sich zur Aufgabe, alle vom Normalen abweichenden und über dasselbe hinausgehenden Vorgänge physischer, psychophysischer und psychischer Natur zu erforschen, welche von der gegenwärtig dominierenden wissenschaftlichen Richtung keiner ernsten Betrachtung gewürdigt, sondern vielmehr als Aberglaube erklärt werden. Sie hat sich also ein weites Programm gestellt und zieht in den Kreis ihrer Untersuchungen nicht bloß die Erscheinungen des Spiritismus, sondern auch sämtliche anderweitige Tatsachen, welche geeignet sind, das Rätsel des Menschen und seines Seelenlebens aufzuklären. Sie hat insbesondere eine Reihe von Versuchen der sogenannten Gedankenübertragung ausgeführt und außerdem eine ungemein große Anzahl von magischen Tatsachen und Ereignissen gesammelt und konstatiert. Den einzelnen Mitgliedern steht es frei, die festgestellten Phänomene rein naturwissenschaftlich oder auch spiritistisch zu erklären. Die Ereignisse werden in fortlaufenden Bänden, den Proceedings of Society for Psychical Research, publiziert. Über die sonstigen gegenwärtig bestehenden Gesellschaften zum Studium der magischen Phänomene schreibt das bereits Seite 14 erwähnte Flugblatt, Vereinigungen zum Studium des Spiritismus bzw. der neueren IE spiritistisch-okkultistischen Psychologie gibt es mehr als 1000, findet man doch in allen größeren Städten Deutschlands mindestens eine, wenn nicht gar 2 bis 3 solcher Gesellschaften. Abgesehen von den unzähligen stillen Familien und Privatzirkeln. Die weitere Entwicklung des Spiritismus, Okkultismus und verwandter Gebiete habe ich seit dem Jahre 1912 nicht mehr weiter verfolgt. Nach dem Vorstehenden gehen nun offenbar die Ansichten auf diesem Gebiete völlig auseinander. Soweit Beobachtungen an spiritistischen Medien oder selbstständige Versuche, zum Beispiel mit Gedankenübertragung, stattfanden, wurden da und dort beachtenswerte Einzelergebnisse erzielt, aber es ist bis jetzt nicht möglich, daraus eine eigentliche magische Wissenschaft auch nur in den Fundamenten zu konstruieren. Speziell über den Spiritismus scheinen übrigens trotz der großen Zahl seiner Anhänger andauernde eigene und streng wissenschaftliche Experimente, wie sie sonst in jeder naturwissenschaftlichen Disziplin der Forscher selbstständig und berufsmäßig und frei von abergläubischer Voreingenommenheit ausführt, bis jetzt überhaupt nicht unternommen zu sein, oder sie wurden, wie ich sicher vermute, weil zu keinem Resultat führend, nicht publiziert. Selbstverständlich wäre in einem solchen Falle zunächst der betreffende Forscher selber sein eigenes Versuchsobjekt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber doch erwähnen, dass der russische Hofrat und Professor A. Desailing in seinem zwar stark dem Spiritismus zuneigenden, im Übrigen aber ausgezeichneten Schriftchen, Meine Erfahrungen auf dem Gebiete des Spiritismus, mit rühmlicher Offenherzigkeit die von seiner Frau Helene mit großem Eifer und Ausdauer einige Jahre hindurch angestellten Versuche schildert, obwohl sie kein greifbares Resultat ergaben. Vor vielen Jahren bin ich nun selber durch Zufall auf dieses Thema geführt worden. Bei meinem Interesse für das Geheimnisvolle und Unerforschte und meiner Neigung, gerade auf völlig unerforschtem Gebiete zu arbeiten, drängte es mich nach Überwindung der ersten Vorurteile immer wieder zu experimentieren, und zwar, um jeden Betrug spiritistischer Medien von vornherein unmöglich zu machen, ausschließlich an mir selber. Welch außerordentliche Schwierigkeiten sich entgegenstellen würden, ahnte ich damals freilich noch nicht. Im Gegenteil sagte ich mir, was so ein dummer, spiritistischer Spottgeist fertigbringt, muss ich doch auch zustande bringen können.